Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Es wird über Rassismus gesprochen, auch hinter den Kulissen der Kulturinstitutionen. Das Berliner Kinder- und Jugendtheater an der Parkaue hatte seinen eigenen Rassismusskandal vor einiger Zeit und hat sich seitdem neu aufgestellt, unter anderem mit einer vertraglichen Antidiskriminierungsklausel. Wir sprechen gleich darüber mit dem kommissarischen Intendanten Florian Stieler. Außerdem nehmen wir Abschied von der Ära Matthias Lilienthal an den Münchner Kammerspielen. Rassismus hinter den Kulissen ist an den Theatern kein Tabuthema mehr. Das Berliner Kinder- und Jugendtheater an der Parkaue geht das Problem direkt an mit einer vertraglichen Antidiskriminierungsklausel. Grund dafür ist ein unrühmlicher Vorfall am eigenen Haus. Die Schauspielerin Maya Alban-Zapata verließ das Theater an der Parkaue 2018, nachdem sie bei den Proben von ihren Kollegen mehrfach rassistisch angegangen worden war. Das führte dazu, dass Schauspieldirektor Volker Metzler und Intendant Kai Wuschek das Haus 2019 verließen. Praktisch über Nacht wurde daraufhin der geschäftsführende Direktor Florian Stieler auch noch zum kommissarischen Intendanten. Ich habe mit ihm vor unserer Sendung sprechen können und ihn erst einmal gefragt, wie genau diese Antidiskriminierungsklausel denn nun aussieht.
Wir haben es über eine Dienstvereinbarung gemacht, also in Abstimmung mit der Theaterleitung und dem Personalrat. Durch diese juristische Form der Dienstvereinbarung ist diese Klausel sofort für alle Beschäftigten am Theater bindend. Und das hat den Vorteil, dass man jetzt nicht jeden Vertrag oder so anfassen muss oder irgendwie ändern muss, sondern die Dienstvereinbarung steht im Grunde über den einzelnen Verträgen und hat damit sofort juristische Bindung. Wichtig finde ich bei der Antidiskriminierungsklausel aber, es ist keine Bestrafungsklausel, sondern es ist eine Klausel, die Wege aufzeigt, wenn es zu Diskriminierung kommt. Und zwar erstmal Wege für die Person, die diskriminiert wurde. Sie weiß, okay, es gibt diese Klausel und in dieser Klausel sind bestimmte Optionen, die ich ziehen kann. Und die kann ich sehr unaufwendig ziehen. Es gibt keinerlei Beweislast, sondern wenn sich jemand diskriminiert fühlt, kann er einfach sagen, ich fühle mich diskriminiert. Ich möchte gerne Option 1, 2 oder 3. Das können Workshops sein, das können Mediationen sein, das können Empowerment-Maßnahmen sein. So ist es da definiert. Und es ist auch definiert, dass die Theaterleitung innerhalb eines bestimmten Zeitraums tätig werden muss. Und es geht sogar so weit, dass wenn die Theaterleitung nicht tätig wird, die diskriminierte Person von dem Vertrag, den sie mit dem Haus hat, zurücktreten kann. Und das ist juristisch bindend. Und ich glaube, dass das vor allem ein ganz wichtiges Zeichen ist, was eine Theaterleitung aussenden kann. Also ich glaube, der symbolische Wert dieser Klausel ist neben dem juristischen nicht zu unterschätzen, weil der Personalrat und die Theaterleitung ein sehr, sehr deutliches Signal in das Haus senden, dass sie es sehr ernst meint mit dem Thema Diskriminierung und mit dem Versuch, Diskriminierungen zu verhindern, beziehungsweise wenn sie vorgefallen sind, dann auf eine gute Art und Weise zu bearbeiten.
Das heißt, im Grunde genommen geht es ja vor allen Dingen darum, dass sich eine Theaterleitung nicht irgendwie rausreden kann oder sagen kann, wir beschäftigen uns da später mal mit oder wir reden da mal kurz in der Mittagspause drüber und dann ist der Fall erledigt. Also letztendlich ist es so eine Art Zwang, sich dann damit auf weitergehende Weise auseinanderzusetzen, was ja erstmal sich sowieso nach einer Selbstverständlichkeit anhört.
Genau, und ich glaube aber, was Diskriminierung allgemein betrifft, ist es eben nicht selbstverständlich, dass man sich direkt damit auseinandersetzt, weil ich glaube, dass viele Diskriminierungsformen von denjenigen Personen, die diskriminieren, gar nicht bewusst stattfinden, sondern die bemerken die diskriminierten Personen. Und nehmen diese wahr, nehmen sie vielleicht hin, weil sie alltäglich sind, fühlen sich damit aber nicht wohl. Und um aus dieser Spirale rauszukommen, ist, glaube ich, so eine Klausel und so ein Zeichen sehr, sehr wichtig, dass man einfach signalisiert, nee, wir reden jetzt darüber. Gerade am Theater, es wird ja auch viel oder wird viel diskutiert. Im Probenbetrieb kommt man natürlich gerade als Schauspieler häufig an emotionale Extremsituationen. Das möchte man ja auch. Man möchte ja eine Rolle auch emotional möglichst ausreizen. Und trotzdem, und das wird die Herausforderung sein jetzt für die Theater in der Zukunft, glaube ich, muss es Grenzen geben in so einer Probensituation. Und die muss man ausloten. Und da sind wir auch noch am Anfang. Das muss man einfach in der Praxis testen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jede und jeder weiß, dass es eben Grenzen gibt und dass man die auch äußern kann und eben auch im Probenbetrieb und nicht mit künstlerischen Argumenten, wie es manchmal gemacht wurde, wegdrückt.
Und führt das denn Ihrer Erfahrung nach zu einem besseren Miteinander? Wahrscheinlich schon, nehme ich an, aber vielleicht auch zu einer neuen Form von Verunsicherung darüber, wie darf ich mich verhalten, was ist jetzt eigentlich noch okay, was ist nicht okay oder ist gerade das eben der gewünschte Zustand auch?
Ich glaube, die Verunsicherung an der Parkaue war natürlich vor allem nach dem rassistischen Vorfall sehr, sehr groß. Viele Menschen am Haus haben sich Vorwürfe gemacht, haben sich gefragt, wie konnte das passieren? Warum habe ich nichts getan? Warum habe ich zu wenig getan? Warum habe ich es überhaupt gar nicht bemerkt? Und ich glaube eher, dass diese Antidiskriminierungsklausel wieder zu einer gewissen Sicherheit führt. Weil es ist sehr klar beschrieben in der Klausel auch, was wir unter Diskriminierungen verstehen und was die nächsten Schritte sein können, wenn ein diskriminierender Vorfall bekannt wird oder sich jemand diskriminiert fühlt. Also ich habe eher das Gefühl, dass diese Klausel jetzt wieder zu einer größeren Sicherheit geführt hat. Dieser Zwischenzustand, dass man sich die ganze Zeit fragt, darf ich das noch sagen oder was darf ich sagen, der ist natürlich verunsichert. Den gibt es natürlich sicherlich auch noch. Nur jetzt wissen wir, wenn man dann mal was gesagt hat, was vielleicht nicht okay war, dann können wir damit umgehen oder wir versuchen es zumindest damit umzugehen. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man darüber weiterhin in Kommunikation bleibt und darüber spricht, warum hatte ich das jetzt verletzt oder was ist eigentlich an dem Wort, was ich jetzt gerade gewählt habe, falsch.
Es kommt ja nun endlich einiges in Bewegung in der Gesamtgesellschaft. Auch zugleich befürchten manche offenbar, man könne es mit den guten Absichten auch übertreiben. In dieser Woche ist ein offener Brief von namhaften internationalen Künstlerinnen und Künstlern, intellektuellen Autorinnen und Autoren veröffentlicht worden. Salman Rushdie ist dabei, Margaret Atwood, Daniel Kehlmann, die sich über die Cancel Culture beklagen. Also darüber, dass heutzutage zu früh Menschen entlassen oder öffentlich angeprangert werden, weil sie sich auf eine nicht angemessene Weise äußern. Können Sie das nachvollziehen? War das etwas, wo Sie gedacht haben, das geht jetzt schon wieder in die falsche Richtung oder ist das für Sie durchaus auch nachvollziehbar?
Das ist eine schwierige Frage, das so pauschal zu beantworten.
Ja.
Also ich glaube, was ich wichtig finde, also das schreiben wir uns ja auch auf die Fahnen, eine fehlerfreundliche Organisationskultur. Also ich sag mal, es müssen Fehler passieren dürfen. Also gerade im Kunstbereich muss ich Fehler machen dürfen. Ich will ja nicht irgendwas Durchschnittliches produzieren, sondern was Herausragendes. Und um etwas Herausragendes zu produzieren, muss ich Fehler machen dürfen. Nur, glaube ich, muss man dann auch mit diesen Fehlern umgehen. Gegebenenfalls diese Fehler eingestehen, sich gegebenenfalls entschuldigen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, dass so ein Fehler nicht nochmal passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Diskriminierung sprechen. Und da, glaube ich, da ist eigentlich der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass manche in Leitungspositionen dem nicht gerecht werden, dass sie mal einen Fehler eingestehen, sich auch entschuldigen können und gegebenenfalls sogar auch sagen, okay, hier muss ich was dazulernen, hier gehe ich in einen Workshop oder hier ändere ich mein Verhalten, weil ich sehe, dass es in der Vergangenheit eben zu negativen Konsequenzen geführt hat. Vielleicht noch ein Satz dazu, was ich wichtig finde, was ich natürlich auch erlebt habe in der Diskussion über Rassismus, dass sich oft sehr, sehr verhärtete Fronten bilden auf zwei Seiten. Nämlich auf einer Seite die sehr, sehr schnell und sehr, sehr radikale Forderungen hat und auf der anderen Seite die Front, die sich überhaupt nicht verändern möchte. Und dazwischen sind sozusagen die Reform- und Transformationswilligen. Und dieser Bereich der Mitte, den finde ich wahnsinnig wichtig für so einen Veränderungsprozess, auch einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, weil ich glaube nur daran, dass sich sowas nachhaltig verändert, wenn es eben durch gut geführte Veränderungsprozesse passiert, die nicht radikal sind, die nicht zu schnell sind, sondern die möglichst die Mehrheit aller Menschen mitnehmen.
Ganz kurz nochmal zum Abschluss. Wie schauen Sie denn jetzt in diese schwierige Zukunft der nächsten Spielzeit unter Corona-Bedingungen?
Auch ganz ambivalent. Also erstmal haben wir in den letzten 3 Monaten, damit wir meine ich jetzt die Theater an sich, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt. Es gibt ja auch immer den Witz, was hat zur Digitalisierung Ihres Unternehmens geführt? Corona. Das kann ich für mein Haus auch sagen. Also digitale Vollversammlungen funktionieren mittlerweile hervorragend mit allen Mitarbeitenden. Was jetzt unseren Spielplan betrifft oder die Möglichkeit zu spielen, so finde ich Folgendes. Also erstmal war schmerzlich zu spüren, dass Theater nicht systemrelevant sind. Im ersten Monat des Lockdowns, würde ich sagen. Aber dann so ab dem 2., 3. Monat war dann doch deutlich zu spüren, so habe ich es empfunden, dass Theater systemrelevant sind. Dass man es, also ich und glaube ich viele, viele Menschen nicht aushalten, nicht nur Theater, der gesamte Kulturbereich natürlich, wenn der komplett geschlossen ist. Das ist wirklich psychisch äußerst belastend und wir haben es gemerkt, als wir wieder aufgemacht haben mit einer Open-Air-Vorstellung von Maria Stuart. Da waren dann auch nur 50 Menschen da, die auch in 1,5 Meter Abstand gesessen sind und trotzdem war es irgendwie eine unglaublich tolle Stimmung und alle waren so erleichtert und so froh, endlich wieder Theater. Und was jetzt die nächste Spielzeit betrifft, so glaube ich, dass wir natürlich noch sehr mit diesem Virus zu tun haben werden, dass ich aber glaube und hoffe, dass unsere Entscheidungen und auch die politischen Entscheidungen so ausfallen, dass wir dynamisch mit dieser Situation umgehen. Also ich glaube, ein kompletter Lockdown über jetzt, wie es war, 2,5 Monate oder eigentlich, wenn man den Open-Air-Bereich wegnimmt, 3 Monate, den kompletten Rest der Spielzeit, Sowas sollte es aus meiner Sicht nicht mehr geben. Wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten eruiert in den Häusern über Abstände, über Nasen-Mundschutz, über Open-Air-Möglichkeiten, über auch Streaming-Formate, pandemiegerechtes Theater zu machen, dass ich hoffe, dass wir diese Chance die gesamte nächste Spielzeit haben werden. Wir als Theater in der Parkaue haben noch die besondere Herausforderung, dass wir ein Kinder- und Jugendtheater sind und sehr davon abhängen auch, wie Schulen reagieren auf diese Pandemie. Und ich hoffe sehr, weil auch da Kinder und Jugendliche waren über mehrere Monate teilweise komplett abgeschnitten von der kulturellen Teilhabe. Und das darf einfach nächste Spielzeit nicht passieren. Da gibt es Lösungen und Ideen von vielen Kinder- und Jugendtheatern. Ich weiß das aus Gesprächen mit Kolleginnen hier in Berlin, wie wir pandemiegerechtes Theater zu den Kindern und Jugendlichen bringen können oder die Kinder und Jugendlichen pandemiegerecht zu uns bringen können. Ja, das muss nächste Spielzeit möglich sein. Und da hoffe ich sehr, dass die Politik da weise Entscheidungen trifft, falls es wieder notwendig werden sollte, auch mehr Reglementierungen einzuführen.
Sagt Florian Stieler, geschäftsführender Direktor und kommissarischer Intendant des Kinder- und Jugendtheaters an der Parkaue. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. An den Münchner Kammerspielen wechselt die Intendanz. Barbara Mundel kommt als erste weibliche Intendantin. Sie löst Matthias Lilienthal ab, der nach einer unüblichen kurzen Zeit, nach nur 5 Jahren, München verlässt. Die CSU im Münchner Stadtrat wollte seinen Vertrag nicht verlängern. Mit seinem Konzept, das sich stark freien Gruppen, nicht deutschsprachigen DarstellerInnen und Geflüchteten öffnete, hat Lilienthal zahlreiche Debatten in der bayerischen Landeshauptstadt ausgelöst. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone fasst die Zeit zusammen und findet, vieles war ein Missverständnis.
Er kam nicht, um geliebt zu werden. Das ließ Matthias Lilienthal München gleich zu Beginn wissen. Anstatt die BewohnerInnenschaft zu umarmen, die im Sommer 2015 gerade erst Geflüchtete am Bahnhof mit Plüschteddybären überhäuft hatte und sich als besonders weltoffen feierte, lud er München ein in Shabby Apartments, provisorische Bauten in der abstoßend teuren Innenstadt, um die Nacht neben Obdachlosen zu verbringen.
Es macht uns Spaß, Menschen eine Erfahrung zu vermitteln, wo sie ihre eigene Stadt als fremd erleben.
Gut und schön, aber musste Lilienthal diese Fremdheit auch dem treuen Theaterpublikum zumuten?
Theater ist ein Ort der Kraft, der Poesie, der Ästhetik. Wo ist dieses Theater?
Der Ausruf einer hörbar existenziell angefassten Kammerspiele-Zuschauerin. Er hilft, um das Verhältnis einer Stadt zu ihrem Theaterintendanten zu verstehen. Lilienthal und München, das war ein 5 Jahre lang andauerndes Missverständnis. Der Intendant, verlässlich unrasiert, die Hose ostentativ auf 7:30, sitzt an einem Abend im November 2016 auf dem Podium zum Thema »Welches Theater braucht München?« und setzt sich einem Feuerwerk an Kritik aus. Sachlich formuliert sie Christine Dössel, die Theaterkritikerin der Süddeutschen Zeitung, die mit auf dem Podium sitzt. Lilienthals Plan, freie Gruppen wie Shishi Pop, Gob Squad oder Rimini Protokoll in das Ensemble zu integrieren, sei gescheitert.
All diese Gruppen haben hier in München ihre schlechtesten Arbeiten abgeliefert. Da kann man ja mal fragen, woran liegt denn das? Und da kommt eine gewisse, was man, glaube ich, auch leisten muss als Intendant und als Team eines Theaters, so eine Sorgfalt, die hier auch fehlt.
Teilweise stimmte das. So etwas wie eine intellektuelle Linie oder gar ein verbindender, einladender Geist ist in den ersten Monaten Kammerspiele unter Lilienthal nicht zu spüren gewesen. Doch was an diesem Abend hochkocht, ist vor allem die Kritik an der Form des Theaters.
Es wird sich ein abperformt, das wirklich ohnmächtig wird.
Auch die jungen Menschen, die sind doch ständig in einer Dauerperformance. Also von Twitter über die sozialen Medien, und man braucht dann doch nicht schon wieder den Ich-Performer, der erzählt. Ich und mein Ferienerlebnis, ich und meine Eltern und ich und mein Schwanz.
Es gehe hier weniger um Schauspielkunst im klassischen Sinne als vielmehr um das Performen der eigenen Identität, schreibt Christine Dössel in der SZ.
Am besten mit einem interessanten Migrationshintergrund und Idiom. Da macht es auch nichts, wenn einer lispelt.
Möglicherweise lag in diesem Ressentiment das erste große Missverständnis, weil da einige DarstellerInnen plötzlich mit australischer, syrischer oder jugoslawischer Herkunft selbstbewusst ihre Akzente auf die Bühne brachten, verkannte das konventionelle Theaterpublikum einfach, dass diese sehr wohl Schauspielkunst betrieben.
Ich fand gerade am Anfang die Aggression, die uns da entgegengeschlagen ist, und war manchmal überrascht über die ein oder andere Reaktionen aus dem Zuschauerraum, wo ich dachte, das hätte ich vor 3 Jahren noch nicht für möglich gehalten.
Annette Paulmann spielt im Ensemble seit 3 Intendanzen. Sie ist eine feste Größe an den Kammerspielen und wunderte sich. Die Internationalisierung habe schließlich schon unter Lilienthals gefeiertem Vorgänger, dem Niederländer Johann Simons, begonnen.
Auch Johann Simons hat die Zuschauer ja in einem hohen Maße herausgefordert. Es gab aber immer noch, sag ich mal, für den etwas konventionelleren Geschmack auch Regisseure und Inszenierungen, die das bedient haben. Und die sind zumindest in der ersten Spielzeit bei Matthias komplett weggefallen.
Das Theater für den konventionellen Geschmack. Oder mit den emphatischen Worten des konservativen Stadtrats Richard Quaas.
Es war eines der bedeutendsten deutschen Sprechtheater.
Aus Sorge um Sprechtheater und die Zuschauerauslastung verlängerte die mitregierende CSU Lilienthals Vertrag nicht. Unverständnis bei Regisseur Nicolas Stehmann.
Ein Theater, was so ein bisschen vielleicht auch im Bereich der bildenden Kunst irgendwie vordringt und was mit Formen experimentiert, das wird dann irgendwie als gefährlich angesehen. Und dann einigen sich alle wieder darauf, dass das gut alte Sprechtheater schon eine Qualität hat, nur weil ein Schauspieler auf der Bühne steht.
Es ging ab dann interessanterweise steil aufwärts. Die Zeitschrift Theater Heute wählte die Kammerspiele zum Theater des Jahres 2019. Inszenierungen wie Christopher Rüpings 10-Stunden-Epos Dionysos Stadt oder auch Rimini-Protokolls Uncanny Valley, ein Monolog, bei dem allein ein lebensechter Roboter in Gestalt des Autoren Thomas Melle auf der Bühne performte, begeistern das Publikum. Kurz vor Corona vermeldete Lilienthal stolz eine Auslastung von 85%.
Das Publikum ist jetzt einfach viel jünger. Es ist ein Publikum inzwischen, das einfach in das Theater geht, um eine sinnlich verstörende Erfahrung zu machen.
Tobias Krone mit einem Rückblick auf die Ära Lilienthal an den Münchner Kammerspielen. Heute Abend gibt es im Münchner Olympiastadion eine ganz besondere sportliche Abschlussinszenierung. Der japanische Regisseur Toshiki Okada möchte mit seiner Performance die Sitze für Olympia 2021 in Tokio warm halten. Die erste Kritik gibt's dann wie immer bei uns um 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit.
Die geniale Stelle.
Und die führt uns heute noch einmal ins Kinder- und Jugendtheater. Da hat nämlich Regisseur Tom Kühnel erlebt, dass manchmal die kleinen Momente sehr große Erlebnisse bescheren können.
Meine geniale Stelle im Theater, was könnte das sein? Da fällt mir als erstes ein Kindertheater in Bautzen. Da habe ich in der Requisite gearbeitet, habe mir dann auch mal eine Kindertheatervorstellung angeguckt. Das war Schneekönigin. Evgeny Schwarz, und wer Kindertheater kennt, weiß ja, wie viel da geredet wird. Also ist ja immer so ein ziemlich lauter Geräuschpegel die ganze Zeit. Und da gibt es ja diese Stelle, wo quasi so ein Strich auf der Linie ist, und wenn man da drüber tritt, ist man irgendwie im Reich des Bösen. Und plötzlich tritt eine Figur über diesen Strich und wirklich innerhalb von einer Hundertstelsekunde von diesem Geräuschpegel Totenstille. Das hat mich unglaublich beeindruckt, wie Theater mit so einem Strich funktionieren kann. Das war wirklich so eine Gänsehautstelle. Also unbeschreiblich, dieser Wechsel von einem lauten Zuschauerraum in eine absolute Totenstille. Nur weil einer über einen Strich tritt. Das finde ich so eine, was nur Theater kann.
Der Regisseur Tom Kühnel über eine Grenzüberschreitung bei der Schneekönigin am Kindertheater in Bautzen. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Wenn Sie die Beiträge unserer Sendung noch einmal nachhören möchten, können Sie das wie immer tun unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.